Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Aber zuerst geht es um das Thema Long-Covid bei Kindern. Welche Schutzmaßnahmen sollten wir in den kommenden Monaten gegen Corona ergreifen? Die Diskussion darum ist in vollem Gange. Ein Puzzlestein dabei ist die Frage nach den gesundheitlichen Langzeitfolgen durch die Infektion. Post- oder auch Long-Covid genannt. Eine genaue Abgrenzung wird zwischen den Begriffen oft nicht vorgenommen. Jetzt hat ein Forschungsteam aus Dänemark im Fachmagazin The Lancet Child and Adolescent Health eine der bislang größten Studien zu Long-Covid bei Kindern vorgelegt. Dafür wurden Fragebögen zu Long-Covid-Symptomen an die Eltern von mehr als 40.000 Kindern zwischen 0 und 14 Jahren versendet. Ein Teil der Kinder hatte eine durch PCR bestätigte SARS-CoV-2-Infektion, der andere nicht. Wie diese Studie das Gesamtbild ergänzt und was das für die Diskussion um Schutzmaßnahmen bedeutet, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Mediziner Dr. Daniel Wilser gesprochen, Mitbegründer der ersten deutschen Long-Covid-Ambulanz für Kinder am Uniklinikum in Jena. Ich habe ihn zuerst gefragt, was die wichtigsten Ergebnisse dieser großen Studie aus Dänemark sind.
Also das, was ja am meisten interessiert hat, ist, treten in der Case Group, also in den Infizierten, häufiger Long-Covid-Symptome auf als in der Kontrollgruppe. Und über alle Jahrgänge hinweg hat sich das so gezeigt. Wobei jetzt der Unterschied bei den 12- bis 14-Jährigen waren es 4,7%, bei den 4- bis 11-Jährigen 4,1% und bei den 0- bis 3-Jährigen waren es 12,8%. Das heißt, so viel mehr waren in der Case Group mit Symptomen belastet als in der Kontrollgruppe.
Von welchen Symptomen sprechen wir da und wie lange haben die angehalten?
Die Autoren haben etwa 30 verschiedene Symptome benutzt, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, Konzentrationsstörungen, Fatigue. Das ist ein sehr, sehr buntes Bild, was diffus ist und eben auch viele andere Gründe haben kann. Und haben sich angeschaut, welche Symptome davon hielten länger als 8 Wochen an.
Was wäre dann sozusagen das Fazit, das Sie aus dieser dänischen Studie ziehen?
Also das Fazit ist, es gibt Long-Covid auch bei Kindern. Sie haben auch festgestellt, dass mit dem Verlauf der Zeit diese Symptome nachlassen und dass es eben nicht wahnsinnig häufig ist, sondern dass es nur ein Teil der Kinder betrifft.
Wie ordnen sich denn diese Ergebnisse aus Dänemark in das bestehende wissenschaftliche Gesamtbild zu Long-Covid bei Kindern ein?
Das passt eigentlich ganz gut. Die Gruppen, die mit wirklich großen Kontrollkollektiven gearbeitet haben und viele Patienten bzw. Infizierte untersucht haben, haben alle ein ähnliches Bild ergeben. Das heißt, es gibt Long-Covid bei Kindern. Die Studien schwanken da bei der Angabe der Häufigkeit zwischen 0,8 und 13,3%. Und das liegt also genau in der Mitte dieses Bereiches, ordnet sich auch die Studie ein.
Insgesamt wird ja die Datenlage zu Long-Covid bei Kindern sehr unterschiedlich interpretiert. Manche sehen Long-Covid bei Kindern gar nicht als Problem an. Für andere ist es ein wichtiges Argument für Infektionsschutz bei Kindern. Woran liegt das, diese Spannbreite in der Interpretation der Daten?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich denke, wenn man sich wirklich die publizierten Daten anschaut, dann kann es zumindest keinen Zweifel geben, dass es das bei Kindern gibt. Das, worüber man diskutieren kann, ist, wie viel Einfluss hat das auf die Kindergesundheit? Und vor allen Dingen muss man das vor dem Hintergrund sehen, welchen Einfluss auf die Kindergesundheit haben irgendwelche Maßnahmenpakete, die man unter Umständen unternehmen müsste, um das zu verhindern. Und da ist das große Problem und da wird viel mit Schwarz-Weiß argumentiert, obwohl eigentlich die Wahrheit irgendeine Graustufe ist. Und es ist leider ein grundsätzliches Problem, diese extrem diffuse Symptomatik. Es sind insgesamt über 200 Symptome beschrieben, die damit irgendwie im Zusammenhang stehen. Und jedes dieser Symptome lässt sich auch irgendeiner anderen Erkrankung zuordnen. Und das sauber zu sortieren und vor allen Dingen eben über eine große Menschenmenge herauszukriegen, das geht ja nur per Fragebogen. Und die können Sie wiederum nicht so genau gestalten, wie man jetzt zum Beispiel eine Anamnese, ein ärztliches Gespräch gestalten könnte. Und dadurch kommen diese hohen Varianzen zustande, diese Unsicherheiten.
Sie haben gerade mit anderen zusammen den Forschungsverbund Long-Covid ins Leben gerufen, um die Datenlage zu Long-Covid bei Kindern in Deutschland auszubauen. Das wird aber noch dauern, bis da Daten vorliegen. Wenn Sie jetzt die aktuell vorhandenen Informationen zusammennehmen, mit den Wissenslücken, über die wir jetzt gesprochen haben, im Hinterkopf, als wie groß bewerten Sie das Problem Long-Covid bei Kindern?
Ja, also das Range der Studien hatte ich ja schon mal gesagt. Ich glaube eher, dass wir uns da an der unteren Grenze bewegen. Ich würde eher mit 1% und weniger rechnen. Das Problem ist die Vielzahl der infizierten Kinder. Das heißt, wir haben ja zig Millionen Infektionen und deswegen ist das für mich durchaus ein relevantes Problem. Was man auch noch sagen muss, ist, dass sich die bisherigen Studien alle auf Daten stützen, die während der Alpha- und Delta-Zeit erhoben wurden. Das heißt, zu Omikron gibt es jetzt noch nicht so viel Informationen. Es gibt jetzt ganz frisch rausgekommen eine Studie, die das bei Erwachsenen untersucht hat und dort zum Beispiel die Häufigkeit von Long-Covid bei Erwachsenen um die Hälfte reduziert gesehen hat. Das heißt, möglicherweise ist das, was wir bei der akuten Erkrankung sehen, wo Omikron zwar viel infektiöser ist, aber eine kleinere Rolle spielt, setzt sich vielleicht sogar mit ein bisschen Glück sofort bei Long-Covid.
Was lässt sich über die Symptome sagen? Wie schwer sind die und wie lange halten die an in Fällen von Long-Covid bei Kindern?
Die Schwere ist sehr unterschiedlich. Also wir haben Fälle von wenigen Symptomen, wo es jetzt nur in Anführungszeichen um Kopfschmerzen geht oder eine Riechstörung bis hin zu wirklich schwerst beeinträchtigten Kindern, die die Schule nicht mehr besuchen können, die nahezu nicht mehr an ihrem Leben teilnehmen. Und die gute Botschaft ist für alle Betroffenen, dass es gerade in den ersten Wochen eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass die Symptome wieder nachlassen, sich bessern. Und deswegen wollen wir zum Beispiel in unserer Ambulanz die Kinder auch erst sehen, wenn die Symptome seit 3 Monaten bestehen, weil wir eben wissen, dass in dieser Zeit eine sehr, sehr hohe Chance für eine spontane Besserung besteht oder auch Heilung.
Welches Fazit würden Sie aufgrund dieser aktuellen Datenlage ziehen? Gerade laufen ja die Diskussionen, wie wir mit Corona und den anstehenden Wellen umgehen, gerade auch im Hinblick auf Kinder. Darauf hat auch der Expertinnenrat der Bundesregierung in der letzten Stellungnahme verwiesen. Wie und in welchem Umfang sollten die Kinder geschützt werden, auch vor Long-Covid?
Ich denke, Long-Covid ist ein Teil dieser Betrachtung, aber wahrscheinlich nicht der wesentliche Teil. Ich halte es für überhaupt nicht zielführend, wenn Schulen geschlossen werden, wenn Kindergärten geschlossen werden. Die Isolation, das Fernhalten von Bildung, das hat massive Probleme bereitet in den vorherigen Wellen. Das darf nicht nochmal wiederholt werden. Wir haben Bewegungsstörungen, wir haben eine Zunahme der Adipositas. Und das alles wiegt wahrscheinlich gesamtgesundheitlich gesehen schwerer, als es Long-Covid tut. Und deswegen ist das überhaupt keine Option für mich. Und ich denke, die Politik muss aktiv werden, muss über andere Dinge wie zum Beispiel bauliche Maßnahmen, dass Lüftung eingebaut werden, dass vernünftige Hygienekonzepte bestehen. Das finde ich wichtiger als eine Isolation der Kinder. Das darf nicht passieren.
Stichwort Impfung. Könnte das noch einen Effekt haben? Die sind ja gerade für Kleinkinder auch in den USA zugelassen worden.
Na, die STIKO hat ja zumindest für die Altersgruppe, die in die Schule geht, auch die Impfung jetzt empfohlen. Den kann ich mich voll und ganz anschließen. Ich finde, dass die Empfehlungen aktuell so Sinn machen. Und für die kleineren Kinder wird man wahrscheinlich bei uns noch ein bisschen gucken müssen, für die, die unter 4 Jahre alt sind.
Ist der detaillierte Blick, der jetzt auf Long-Covid geworfen wird und auch die Diskussion darum, ist das vielleicht ein Türöffner, um auch bei anderen Infektionskrankheiten auf Langzeitfolgen zu schauen, bei denen das bislang nicht systematisch gemacht wurde?
Ja, unbedingt. Also wir wissen ja, dass es auch andere Virusinfektionen gibt, die nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen einen ganz erheblichen Einfluss auf die Gesundheit haben und vor allen Dingen auch postviralen Syndromen, Folgeerkrankungen, die bisher nicht ausreichend gewürdigt wurden. Na, ME/CFS ist da so ein Stichwort. Und wir müssen unbedingt versuchen, die Erkenntnisse aus der Pandemie zu benutzen, um dort auch weiterzukommen.
Welche Rolle spielt Long-Covid bei Kindern? Informationen und Einschätzungen dazu von Daniel Filser, Mediziner am Uniklinikum in Jena.